Ja. Wieso? Werde ich sehen. 2. Korinther 8, Vers 1. Ich stelle auf, wenn es soweit ist. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihr tiefer Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielen Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Folgendes Situation hier in Korinth. Das ist der zweite Brief, beziehungsweise eigentlich der dritte Brief, den Paulus geschrieben hat. Aber der andere kam nicht ins Buch, der Bücher. So ein, und im ersten Korinther haben wir schon gelesen, dass die Korinther eine tolle Idee hatten, total begeistert waren, für die Judenchristen zu spenden, Geld einzusammeln. Weil die Korinther waren sehr reich, so ein, war eine Handelsstadt, so ein, waren Heiden, so ein, aber die Juden, die zum Glauben gekommen sind in Jerusalem, so die Gemeinde, die war echt arm, die waren bedrängt, da war eine Hungersnot in Judäa, so ein, dann die Verfolgung, ne, Paulus und so weiter, die haben ja damit nicht aufgehört, von daher haben die ihre Jobs verloren, ihre, wurden von ihren Familien rausgeschmissen, wenn sie sich zu Christus bekannt haben, ja, und wurden dann obdachlos und aufgenommen und arbeitslos und aufgenommen in der Gemeinde. Und die Gemeinde hat das alles gestemmt und es waren, haben ja gelesen, die Jünger sind da, Feuer kommt, gehen raus, fangen an zu predigen und da bekehren sich 3000, dann nochmal Tausende und nochmal Tausende und die Gemeinde war riesig, ne, so, und alles wurde aus der Portokasse genommen. So, ne, die Apostel haben die Tische bedient, so, und haben abgewaschen und gekocht und alles organisiert, so, und das sind, und da sind jetzt die Leute, aber die entscheiden sich für Jesus, so, und es muss uns klar sein, vielleicht weil jetzt auch so viele Muslime hierher kommen nach Deutschland, aber das ist eine harte Entscheidung, so auf Leben und Tod. Das kostet in den Ländern echt manchmal alles. Auch das Leben. So, sich zum lebendigen Gott hinzuwenden und zu sagen, ich gehöre jetzt dir und bin dein Jünger und folge dir nach. Ich weiß noch einmal in Kosovo, als wir da waren, da war auch einer, der hat sich bekehrt und sein Vater hat ihn krankenhausreif geschlagen, also der ist total deformiert im Gesicht und so, und wurde rausgeschmissen und lebt dann auf der Straße. Ne? Und die Gemeinde hat ihn dann aufgenommen und ihn unterstützt. Dann hat er irgendwann Bibelschule gemacht, jetzt ist er Pastor. So, aber der hatte echt nichts, keine Freunde mehr, keine Familie, von einem Moment auf den nächsten, weil er sich entschieden hat für Jesus. Und so war das hier. So, die Leute waren einfach da und wussten, Jesus will uns und wir sind sein Plan, aber konnte nicht für sich selbst sorgen mehr in der Gegend. Von daher, die brauchten Hilfe und Paulus hat gesagt, ja, wir sind Christen, wir sollten das tun. Die Korinther haben das gehört so, und haben gesagt, hey los, wir müssen sammeln. So, das geht nicht so, dann versorgen wir die, wir leben hier im Überfluss. Und die waren so begeistert und haben das so begeistert auch rumerzählt, so dass die Gemeinden ringsherum diese Begeisterung auch bekommen hatten auf einmal zu sammeln, so wie man Mazedonien hier, wo wir gerade gelesen haben, dass die über ihrem, dem, was sie eigentlich besitzen, spenden. Ne? So ein, und nur folgendes Problem. Die Korinther waren zwar total begeistert und andere haben mitgesammelt so für die Leute in Jerusalem, aber es ist nie über diese Leidenschaft und diesen Plan hinausgekommen. Wird Paulus heute nochmal halt sagen, so Leute, dann wird es auch Zeit, dass ihr vielleicht tut, was ihr sagt. So, ne? Zum, und heute geht es um Umgeben, zum, was, denke ich mal, eines der wichtigsten Themen überhaupt mit ist, unter anderem für wiedergeborene Menschen. Jesus hat das zu einem riesen Schwerpunkt gemacht, so, und er selbst hat von sich gesagt, so, und er ist gekommen, um zu dienen, um zu geben, nicht zu nehmen. Er hat gesagt, glückselig der, der, der gibt. Ja. Warum? Weil er hat gesagt, geben ist seliger denn nehmen. So, warum ist das so wichtig, das Geben? So ein, warum hat er so ein gebendes Herz? Du kannst es merken, wenn du gibst, wird deine Seele glücklich. Das macht frei, oder? So ein, wenn du jemanden beschenkst mit irgendwas, kann ja auch Geburtstag sein oder so. ne? Oder ein Blumenstrauß oder so. Und du gibst es dann hin. Meine Kinder sind so glückselig, wenn die mir was schenken, wenn sie was malen. Ne? Das kostet kein Geld, aber eine Entscheidung und die Tat der Liebe dann das zu tun, ne? Und mir zu überbringen. Und die kommen und du siehst richtig, sie sind total glücklich und ich auch. Ne? Wenn du glücklich werden willst, dann musst du dein Leben verlieren, sagt Jesus, um Leben zu gewinnen. Da wo der Schatz ist, da ist dein Herz. Wenn ich meinen Kontoauszug angucke, dann sehe ich genau, wo mein Herz ist. Es gibt bei meinem Kontoauszug Bereiche, die ich jeden Monat zahlen muss. Ist klar. Miete, Strom, Wasser, Essen, bla. So. Und dann gibt es Bereiche für Unterhaltung, was ich haben möchte. Ne? Handy, Internet, bla bla bla. Ne? Und dann gibt es natürlich noch Geld, das man ausgibt für sich. Mal bowlen oder was auch immer, ins Kino oder mal essen gehen oder sonst irgendwas, ne? So, und du kannst halt gucken, so ein ganz gut, so ein guter Prüfdings, wo fließt mein Geld hin? Ne? So ein, für was gebe ich Geld aus? Was ist mir wertvoll genug, das bisschen, das ich habe, zu investieren? Und da, wo dein Geld ist, sagt Jesus, da ist auch dein Herz, weil da bist du auch dran, ne? Zum Beispiel, gebe ich Geld in missionarische Einrichtung oder so, ne? Dann ist es mein Besitz, den ich weggebe, so und irgendwohin, aber dann bin ich auch dran und bete für die Leute viel mehr, weil ich investiert habe da drin. Ne? So investiere ich in ein schickes Auto, dann hege ich und pflege ich das erstmal und zeige das und fahre rum und genieße das. Ne? So und so kann man gucken, was ist mir wirklich wichtig. Was hat wirklich Wert in meinem Leben? Ne? Jesus sagt, glückselig ist der, der gibt. So, glückselig die Armen im Geiste. Ja. Und so ist Paulus jetzt hier ein Ding, wir haben schon gesehen, der liebt die Gemeinde und die Gemeinde ist echt unterwegs und on fire für Jesus. Die Korinther sind nicht so schlecht, sind intensiver mit Jesus als manche Gemeinden, die heute existieren. Ja. Die hatten halt nur ein paar falsche Richtungen. Ne? Wo Paulus kommt wie ein Vater und er sagt, meine Kinder, und ich bin euer Vater, so ein, macht das nicht so, das geht nicht gut aus. Ne? Oder ihr seht ja, wie ihr krank werdet. Ne? Er gibt Tipps. So ein, er erzieht seine Kinder. So ein, er gibt ihnen Grenzen und eine bestimmte Ordnung Gottes, so ein, dass sie sauber bleiben und gesund werden. Ne? Weil sie krank geworden sind. Und eine Sache hier ist, sie sind geizig geworden. Ja. Haben noch nicht das Prinzip verstanden zu geben. Ja. Also lass uns mal weiterlesen. Ich finde es interessant, dass die Gnade Gottes ist, wie in Vers 1. Ja. Dass es Gnade ist zu geben. Und Vers 5, sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass es 10%, dass es heute noch aktuell ist. Das war für die Juden im Alten Bund 10%. Und noch Hebopfer vielleicht, also noch ein zusätzliches Opfer, ganz spontan zu den 10%. Aber heute läuft das anders. Gott sagt, einen freudigen Geber hat er lieb. Wenn du dich irgendwo mal gedrängt oder gezwungen fühlst zu geben, lass es. Behalt dein Geld, gib's aus für was, was dir Spaß macht. Kann ich dir nur empfehlen. So, weil für Gott ist das dann nichtig. Ne? Ich kenne Gemeinden, die alles rauspressen, was geht. Die Leute geben, aber aus Angst oder aus Stolz oder aus Gewinnsucht, aus Ego. Ne? So Gemeinden, die sagen, wenn du uns das Geld gibst und je mehr Geld du gibst, desto glücklicher bist du und desto reicher wirst du und desto gesünder bist du. Du musst nur geben. So, ne? So kenne ich en masse. So, oder diese Lotterie, ne? Wo so Schilder sind und wo die Namen von jeder Person in der Gemeinde sind und dann wie viel sie gespendet haben. Ne? Da gibt es doch aus Ego, dann, weil das peinlich ist. Ne? Wenn da steht, und der Stefan hat nichts gegeben oder der Stefan hat nur 10 Cent und da gucke, der reiche Scheche. Der hat 100.000 Euro gegeben, so, ne? So, da wird man unter Druck gesetzt halt und man wird gezwungen, ne? Oder eine Kirchensteuer, ne, wo du bezahlen musst, ob du nur es auf dem Herzen hast und es dich glücklich macht oder nicht. Ne. In der Gemeinde Gottes läuft das anders. Gott sagt uns sogar in seinem Wort, dass uns nichts gehört von dem, was wir hier haben. Wir sind Verwalter, so, weil unser Bürgerrecht nicht hier ist. Und das, was wir haben, sollen wir gut verwalten, in seinem Sinne. Ne. Aber er gibt uns auch die Freiheit, hoffentlich war es nicht das Thema. Nee, gut. Aber er gibt uns auch die Freiheit, dass wir unseren Besitz behalten und schlechte Verwalter sind und uns verwalten. Uns gut verwalten, ihn schlecht verwalten. Das siehst du bei diesen Talenten, das Geld. Das sind nicht Gaben, wie das oft als Bild genommen wird, was ein gutes Bild ist. Aber eigentlich gibt der Herr diesen Knechten Geld. Ein Talent, den anderen zwei Talente, den anderen fünf Talente. Und die sollen das Geld investieren. Für ihren Herrn. Sie sind die Verwalter. Sie besitzen zwar das Geld, aber es gehört nicht ihnen. Weil irgendwann kommt der Herr und fordert zurück. So, ne? Und du siehst ja, die Leute, die das nehmen, was sie haben und das investieren, die kommen gesegneter raus, im Endeffekt. Als der eine Typ, der faul ist, so, und für sich investiert. Das Geld vergräbt, weil er Angst hat vor dem Herrn und dass er versagt oder sonst was. So, aber ich glaube, im Endeffekt war das gar nicht Angst, sondern Faulheit. Weil die anderen zwei, die haben die Talente, mussten die mit sich tragen. Die mussten arbeiten dafür, das investieren, so, damit es mehr wird. So, und dann das Mehr mit sich tragen. Ne? So, bis der Herr kommt. So, also die hatten das ganze Zeit, mussten die aufpassen. Ne? So, der faule Sack allerdings, der hatte keinen Bock, den Besitz seines Herrn mit sich rumzuschleppen sein Leben lang. So, sondern er hat sich's leicht gemacht. So, er hat's vergraben, da muss er nicht mehr sich drum kümmern, er muss es nicht mitnehmen, er kann leben und machen, wie er will. Und er weiß genau, wo es ist, wenn der Herr kommt. Ne? Und das ist schade, weil das ist der Typ, der im Endeffekt im Himmel sich am Kopf fasst und sagt, ach, ich war ein Depp. Könnte ich nochmal zurück, wollte ich es anders machen, Herr. So, ne? Und so ist es mit uns. Jesus zwingt uns nicht zu geben und das ist auch kein Gesetz, dass wir geben, ob es nur unsere Zeit ist, oder unsere Überwindung zu beten für eine Person oder eine Sache, ob es was Materielles ist oder mal zu kochen oder irgendwas anderes, zu dienen, ne? Jemanden sich zu äußern und zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich erzähle dir von Jesus, auch wenn ich mich jetzt oute oder was auch immer. Wir haben so viel, was wir geben können, ne? Wo unsere Zeit, die wir verwalten, unsere Kraft, unsere Möglichkeiten, unsere Leidenschaften, unsere Träume und Visionen und was auch immer. Es gehört alles uns, aber eigentlich auch nicht. Und das ist eben das Ding, so wer sich aufgibt und sich die Mühe macht, das, was Gott ihm gegeben hat, einzusetzen und mitzutragen, so nicht loszulassen, der wird gesegnet sein, hier und auch oben. So, geben ist seliger denn nehmen. Und ich bin so froh, dass Gott ein Geber ist. So, weil würde er nicht nach dem Motto leben, und das tut er, sondern sagen, so geizig sein, nur das Nötigste oder ne? So ein, wäre Gott geizig, da hätten wir ein Problem. Weil da er ein gebendes Herz hat, hat er uns Jesus Christus gegeben, seinen einzigsten Sohn. Alles, was er hatte oder alles, was ihm am kostbarsten ist, das hat er uns geschenkt, sodass es uns gut geht. Ne? Weil er ein gebendes Herz hat. Und weil er das verstanden hat und lebt, dass geben seliger ist, denn nehmen. So, und zu behalten. Ne? Weil jetzt hat er Jesus wieder und hat uns noch dazu. Ne? Weißt du, aber stell mir vor, Gott wäre geizig so und würde nach unserem Lebensstandard leben. So, ne? Dann hätte Gott da oben gesessen, uns gesehen, wie wir in Sünde leben und hätte gesagt, naja, ich könnte Jesus geben, aber naja, sagt, der Preis ist mir ein bisschen zu hoch, so mach mal anders, wir lassen die in die Hölle gehen und dann stelle ich halt ein paar Ventilator hin. Das macht es denen leichter. So, ist für mich kostengünstiger. Ne? Das ist natürlich übertrieben und das ist natürlich eine falsche Theologie. So, aber echt, du musst dir da mal Gedanken machen, wie gehst du mit deinem Leben mit Gott um und wie geht er mit dir um? So, ne? Wir können froh sein, dass, weißt du, und das ist ein Herz und ein Charakter, da möchte ich hinwachsen. Und Gott hat sich bewiesen in meinem Leben, dass er ein Geber ist. Seit ich mit ihm gehe, sorgt er für mich im Vertrauen. Und ich muss mich nicht kümmern um das. Ich muss mich nicht sorgen um das, weil Gott ist ein Geber. Er weiß, was ich brauche. Und Papa, du sorgst noch besser für mich, als was ich brauche. Und das ist das Schöne, dass wir genauso sein dürfen. Selbst wenn ich arm bin, hat Paulus das letzte Mal gesagt, selbst wenn wir in Armut leben oder im Hunger, so machen wir doch reich. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Also lasst uns das rausfinden, was das ist. Lasst uns weiterlesen. Wo waren wir denn? Vers 6. So, dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Also Titus wird kommen und dann mal gucken, ob er dann auch tut, was er sagt. Aber wie ihr in allem reich seid, und ich glaube, das ist alles so ein bisschen ironisch jetzt gemeint, aber so wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so mögen auch dieses Liebewerk bei euch ein Reich, euch, nochmal, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Es hat Jesus gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein und fertig. Wenn du nicht Ja sagen kannst, auch nicht Nein, lass es, sag nicht. Ich mag das nicht, wenn, wissen auf Umzug ist immer so eine Sache. Ne? Und alle sagen Ja, ich helfe. Und dann kommt der große Umzug und dann stellt sich raus, wer wirklich da ist. Ne? Und so will Jesus das mit uns. Wenn ich mich entschließe und sage, ja, ich werde ein Jahr für dich in die Mission gehen, zum Beispiel, dann sollten wir uns auch tun. Wenn ich zu Jesus sage, ja, ich übernehme diesen Dienst, das ist meine Aufgabe, da möchte ich dir dienen und den anderen dienen, dann sollte man das auch tun. Und zwar so gut, wie es nur geht, mit allem, was man nur geben kann. Ne? Jesus hat ja gesagt, lieb mich mit deinem halben Herzen. Ne? Und lieb mich mit deinem halben Verstand. Und lieb mich mit einem Viertel von deiner Kraft. Und ne? Er hat gesagt, mit allem. Also geben wir das Beste, was wir können, auch wenn es nicht viel ist. Vielleicht bei unserem Gegenüber, der es viel besser kann. Ne? Aber das ist ja egal. Und ich gebe alles, was ich kann und gerade habe und was mir gerade möglich ist und das reicht. Ne? Das ist viel, weil das alles ist. Und so ist es auch hier. Und Paulus ermahnt ja seine Kinder und sagt so, hey Leute, wenn das war eine gute Idee, aber ihr müsst es dann noch tun, sonst seid ihr echt ein schlechtes Vorbild. Die Früchte werden schlecht sein, werden wir nächste Woche sehen. Vers 9, glaube ich. Ja, ich sage das nicht als Gebot. Ihr seid nicht gezwungen zu geben, aber haltet, was ihr sagt. Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich liebe diesen Vers. Jesus war das reichste Wesen, das man sich vorstellen kann. Er saß auf dem Thron und er besaß alles. Ohne ihn wäre nichts. Durch ihn ist alles. Ne? Und dann kommt er runter und wird zu jemandem, der noch nicht mal ein Kopfkissen hat. Der obdachlos ist. Ein Penner. Das war Jesus. 3 Jahre lang. Ein Penner. Hat sich eingeladen bei den Leuten, um zu essen. Ne? Und ich mag das. Jesus saß da. Bei den Sündern. Und bei den Pennern. Er saß da und war einer von ihnen und hat zugehört, obwohl er kein Sünder war. Aber trotzdem ist er zu dem geworden, was er vorher nicht war. Die Herrlichkeit und Reinheit in Person und jetzt optisch und physisch, aber nicht seelisch. Aber ne, optisch und physisch ist er genau am unteren Ende des Throns. Ich mag das. Und Paulus sagt, ich gucke ihn an. Der reich war, ist arm geworden und er ist arm geworden, damit du reich werden kannst. Und guck uns an. Er kommt zu uns in unser Leben und er wäscht uns von allem Dreck rein. Er nimmt unsere alten Klamotten weg und er gibt uns Königskleider. Kleider der Gerechtigkeit, sein Gewand. Wir sehen aus wie er. Und was wir jetzt machen, sind unsere Füße dreckig machen, sagt er. beim Abendball, beim letzten, auch die Wäsche weiter, wenn wir kommen und Buße tun. Ne? Wir sind reich geworden. Wir sitzen am Tisch des Königs, so ein, um dort zu essen. So ein, und ich sehe Menschen, die viel weniger haben und muss mich schämen manchmal, weil ich mir so arm vorkomme oft. Das und das fehlt mir, das und das brauche ich, das und das habe ich nicht. Ne? So ein, auch wenn ich das sehe im Gegensatz zu einer anderen Person, die auch Jesus liebt, die noch weniger hat als ich, muss ich mir in den Kopf fassen und denken, oh Mann, ich bin echt eine Prinzessin. So ein, ne? Jesus ist da und hatte nichts und war zufrieden damit. So ein, und ich freue mich auf diesen Schatz, der uns erwartet. Und uns erwartet ein Schatz, sagt er. Wir werden reich. Was auch immer das heißt. Wir wissen, im Himmel sind die Straßen aus Gold, also ist das, was hier wertvoll ist, Dreck dort. Ne? So ein, also weiß nicht, was dort wirklich denn reich ist, was das für Schätze sind, aber man, die möchte ich mir sammeln. So viel, wie es nur geht. Ich will da oben stehen, Jesus in die Augen gucken und sagen, hi, und ich will, dass er dann sagt, du treuer und guter Knecht, komm nach Hause, guck mal, hab was für dich. So. Vers 9 hat man, oder? Ja, Vers 10. Und ich gebe hierhin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt. Dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterungen haben, ihr aber Bedrängnisse, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen. Also habe ich schon alles gesagt. Macht, was er sagt. So ein, aber er kommt hier an mit Vers 13 und sagt so, hey Leute, für euch geht's gut, ihr habt lebt im Überfluss, aber eure Brüder und Schwester ein paar Kilometer weiter werden gerade bedrängt und leben in Hunger und in Armut. So, ne? Ihr habt einen Anteil an eure Geschwister, also gebt von eurem Überfluss doch ab. Vers 14, damit auch ihr Überfluss euren Mangel abhilft. Das ist so. Wenn, was ihr sagt, ist, eure Brüder in Jerusalem kommen mit ihrem Überfluss zu euch. Das ist nicht Geld oder Essen oder was zum Anziehen, sondern ihr Überfluss war das Evangelium. Die Lehre, die Apostel, die rausgegangen sind, die Jünger, die rausgegangen sind, um weiterzulernen. Paulus ist ja manchmal durch eine Stadt durch und dann haben sich Leute bekehrt und erst weiter und ein anderer Apostel ist dann hin. Bei Philippus war es auch so. Philippus kommt, eine Stadt beginnt, bekehrt sich komplett und Philippus geht aber weiter, wird weitergeschickt so und Petrus kommt dann hin. War das Petrus oder Paulus? Hab ich vergessen. Aber einer von den beiden kommt halt hin so und macht weiter. Ne? Und lehrt sie dann das Evangelium und gibt Tiefe dort rein, erklärt ihnen alles. So. Das lief die ganze Zeit. Also es war nicht nur einmalig, sondern so war das halt. Und Paulus sagt, hey, die sind doch zu euch gekommen, ihr wart da arm geistlich, aber sie im Überfluss und sie haben sich auf den Weg gemacht und haben euch gegeben und euch gestärkt. Ne? Auf der anderen Seite habt ihr Überfluss im Materiellen gerade so ein, und da sind sie arm. Also gebt doch auch, macht, tut ihnen doch das Gleiche. Ne? Und so ist es. Und so funktioniert es. Und so läuft es auch in der Gemeinde. Ne? Hier, manchmal komme ich hin, bin total Banane, total im Eimer, weil ich Kämpfe habe oder weil ich Sorgen oder Ängste habe oder was auch immer. So ein, ne? Und der andere ist aber in dem Bereich gerade im Überfluss. Ne? So ein, und ich kann hingehen, kann mich für mich beten lassen, kann mich erbauen lassen und er oder sie gibt mir den, ihren Überfluss und ich bin dann reich, wenn ich wieder rausgehe. Ne? Oder reicher. Bin nur beruhigt, so ein, wenn ich komme und irgendwas höre. Und so, so läuft's. Geben und nehmen. Ne? Und das ist eben das Schöne, wenn ich bereit bin zu geben, dann, wenn alle geben würden, würde jeder nehmen. Ne? Wenn alle nehmen würden, wäre keiner da, der gibt. Also keiner würde was bekommen. Ne? Aber wenn alle geben, dann ist auch für mich gesorgt. So, und so funktioniert's im Gottesreich. Vers 14 hatten wir, Vers 15. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Das ist hier ein Verweis zu 2. Mose 16, Vers 18. Das hier geht um Manna. Das Manna, was vom Himmel kommt. Und es war ja so, die Leute sollten früh raus mit ihren Eimern und was auch immer, Gefäßen, und überall war das leckere Manna. Und die sollten sammeln, so viel, wie sie für sich brauchten. Und wenn einer zu viel gesammelt hat, also mehr als er wirklich braucht, ein Überfluss war vom Manna, dann war es am nächsten Tag verrottet, also verdorben, mit Maden und stinkend. Also konntest du nicht sammeln für morgen, sondern du musst jeden Tag aufs Neue das, was du brauchst, sammeln und dann verarbeiten und dann einsetzen, damit du satt wirst. Und so nimmt Paulus hier das Bild für Geld. Und ich nehme das für alles. Weil es gibt mehr als Geld, das wir geben können. Habe ich vorhin schon gesagt. Aber er sagt ja, hey, wenn du zu viel hortest, wenn du nicht verwaltest mit dem, was Gott dir gibt, und dann, wenn es mehr ist, als du gebrauchst, dann wird es verfaulen. Das wird dich verfaulen. Das wird bitter werden in deinem Herzen. Von daher, gib lieber, damit du Platz hast für das Neue, was am Morgen kommt. Genauso ist es mit der Andacht, die vielleicht manche frühmorgens machen. Wenn du stille Zeit hast und deine Andacht hast und Gott gibt dir irgendwas, dann kann ich dir nur empfehlen, das ist für dich. Aber das ist nicht nur für dich, sondern auch für jemand anderen. Von daher, teile das Manna aus, damit du wieder Platz hast für was Neues. Manche lernen und lernen und lernen und schaffen es nie irgendwie zu tun. Das ist traurig. Das ist mir lieber einer, der nur 3 Sachen versteht, das Evangelium und vielleicht 2 andere Sachen, aber fähig ist, das zu tun. Du kennst auch die zu viel wissen, aber nichts tun können, keine Weisheit haben. Das sind die Pharisäer. Das sind die, zu denen Jesus gesagt hat, hey, äußerlich, ja, toll, krass. Halotri, Schnieke. Aber innen drinne seid ihr Gräber, verfault mit Würmern und das stinkt. Weil da im Herzen ist keine Liebe. Die Liebe ist was Praktisches. Und ihr liebt nicht. Und so möchte ich auch lernen, die Liebe zu leben. Weil ich kann alles tun und alles vorschlagen, aber auch wenn ich es nicht umsetze in die Realität, was bringt es mir? Es bringt nichts. Was bringt es euch? Es bringt nichts. Ich kann mich oben vorbereiten und dann runterkommen und stumm hier sein. Mir hat es was gebracht, ich weiß auch, was ich sagen will, aber euch wird es nichts bringen. Vielleicht doch, aber ihr versteht schon, ne? Genauso könnt ihr hierher kommen, sonntags, mittwochs oder sonst wann zum Gottesdienst in eure Gemeinde und könnt stumm sein. Was bringt es den anderen, dass ihr da wart? Nichts. Was bringt es euch? Eine Menge, weil ihr habt ja was mitgenommen. Und so ist es halt, wenn wir stumm sind, wird es modrig und keiner wird satt. Dann nehmen wir. Wir kommen, um zu nehmen und nicht, um zu geben. Wenn aber jemand offen kommt im Gottesdienst und sagt, ja, ich will meinen Mund aufmachen, wenn du es willst, dann wird es meistens auch passieren. Warum? Weil man investiert hat. Und da, wo man investiert, da ist ein Herzen mehr dabei. Ich kann jedem empfehlen, der kalt wird, mit Gott im Herzen, gib. Auch wenn dich nicht danach fühlst, gib. Investiere ins Reich Gottes dann. Investiere in deine Brüder und Schwestern. Fang an zu geben. Und du wirst sehen, alles wird sich drehen. Ich sehe das immer beim Evangelisieren. Da sind Leute, die so ihren Alltag gehen und sind in Trott gekommen. Passiert ja in Deutschland schnell. Und sind halt ein bisschen müde oder ruhig geworden in Jesus und ein bisschen trockener. Ich denke nicht, dass das Herz da hart wird, sondern es ist einfach, man vergisst, mehr und mehr zu investieren, worum es geht. Aber dann ist so ein Einsatz da, wo die Gemeinde rausgeht und auf einmal merkst du, wie alles aufblüht. Warum? Weil die Leute ihr Besitz investieren ins Reich Gottes in dem Moment. Ihre Zeit, ihre Kraft und natürlich auch die Gebete. Wenn sowas ist, da betest du viel mehr und intensiver. Betest für die Leute, die da sind, betest für offene Türen, betest, dass Gott dich benutzt, einen Flyer zu geben oder zu reden und Und dann fängst du an zu tun und du redest und du gibst und du merkst, wie glückselig du bist nach so einem Gespräch, ne? Warum? Weil du richtig investierst hast. Du merkst es bei Freizeiten. Wenn irgendwo eine Konferenz ist, so eine Freizeit oder die Gemeinde geht mal raus und was auch immer, ne? Um stille Zeit zu haben und Lobpreis zu machen und, ne? Du merkst es so. Du investierst dich in dem Moment für ein, zwei, drei Tage vielleicht in Gottes Reich. Die 3 Tage geht es nur um dich. Und du merkst ja, wie reich du wirst und wie viel du auf einmal hast, um andere reich zu machen. Ne? Es geht darum, wo ist unser Herz? Da, wo ich investiere, wo ich mich was kosten lasse von dem, was ich habe, da werde ich reich werden von. Ne? Mit wahrem Reichtum. Wenn ich aber nur in mich investiere, und das passiert schnell, wenn man im Alltag ist, werde ich in dem Bereich arm. Ne? Wenn ich das vergesse. Lasst uns investieren in Gottes Reich. Vers 16 noch. Gott aber sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt, denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Wir sandten aber den Bruder mit ihm, wer auch immer dieser Bruder ist, Theologen streiten sich, warum auch immer, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unseren Reisegefährten erwählt worden, bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird zur Ehre des Herrn. Wird zur Ehre des Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens, weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Also er sagt, ja, guck mal, Leute, weil ja wahrscheinlich Leute gesagt haben, hier der Paulus, der packt da alles in seine Tasche, ne? Geht durch die Gemeinde, sammelt das Geld ein und macht Urlaub hier in Kreta oder so. Ne? Und hat Paulus hier gesagt, hey, nee, wir verwalten ganz anders, wir gehen anders mit dem Geld um. Wir gehen offen mit dem Geld um. Da ist ein Bruder aus Mazedonien, da ist der Bruder von da, und da ist noch der Titus dabei, der zu euch kommt, und wir alle gehen gemeinsam durch die Gemeinden und sammeln, und dann gehen wir gemeinsam nach Jerusalem, wo wir alles offenlegen. Finde ich gut. Ja. Also kann mir niemand übel nachreden. Und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir sandten aber mit ihnen unserem Bruder, den wir vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden haben, der jetzt aber in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. So liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch Gesundheit ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Also kurz und knackig sagt er, okay, damit es euch nicht peinlich wird und ihr wieder mit leeren Händen dasteht, wenn Titus vorbeikommt, was er schon mal ist, wo sind, haben wir jetzt gar nicht gesammelt, haben wir jetzt gar nicht da, müssen wir warten erstmal, so, ne? So, dann sagt ihr, ja, ich warne euch schon mal vor, die kommen dann vorher und da habt ihr noch ein bisschen Zeit zu sammeln. Ne? Und eigentlich wollte ich Kapitel 9 heute noch machen, weil es da ums Geben weitergeht, aber das tue ich euch nicht an. Naja, lass uns beten. Ja, ich bitte dich, dass du uns das lehrst, was es heißt zu geben und was wir geben können überhaupt. So, ich glaube, manchmal ist es einem gar nicht so klar, was man hat und dass man was hat. Bitte hilf uns, durch diese Weltzeit hier zu kommen. Ja, wir wollen treu sein mit dem, was du uns gibst. Treu sein in dem, wo du uns reinstellst.